Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge Nanny, dem Anime-Podcast mit dem fantastischen Viet.
Und der einzigartigen Jolina.
Ja, wir haben lange nichts mehr von uns hören lassen. Wir hatten eine kleine Pause. Mein Mikrofon war kaputt. Mein Mischpult. Und wir waren in einer kleinen Zwangspause. Aber jetzt sind wir wieder da. Und wir haben ganz, ganz viel mitgebracht. Viel Neues vor allem dringend. Viele Neuigkeiten. Also was heißt Neuigkeiten eigentlich nicht. Aber auf jeden Fall vieles aus der neuen Season. Mhm. Und du hast sogar auch eine Neuigkeit mitgebracht, habe ich gehört.
Neuigkeit nicht, aber es sind recht interessante News für One Piece Fans. Und zwar geht es, okay, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen blöd von mir ausgedrückt. Es ist interessant für One Piece Fans. Nein, es ist einfach News für One Piece Fans. Denn es geht um die Live-Action-Umsetzung. Ich weiß, viele Leute, die Anime mögen, die sind ja immer sehr allergisch gegen Live-Action-Umsetzung und es ist ja auch okay, wenn man da ein bisschen allergisch ist, aber es geht trotzdem darum, dass es News zu der Netflix-Serie gibt, die dann von Netflix umgesetzt wird. Und zwar geht es darum, die Serie soll dieses Jahr noch erscheinen, aber ne, da hat Eiichiro Oda, der Autor von One Piece, noch geschrieben, erst wenn er selbst damit zufrieden ist. Und aus diversen Outlets wurde jetzt schon geschrieben, ja, Leute hatten ein Pre-Screening gehabt und sind recht verwirrt und wütend aus der Vorstellung rausgegangen.
Oh, das klingt gar nicht gut.
Ja, das klingt, wenn ich ehrlich bin, auch überhaupt nicht gut. Das klingt so nach typisch Netflix, denn alles, was anime-mäßige Netflix umgesetzt hat, hat bisher nicht so ganz funktioniert. Also wenn sie selbst Original-Anime haben, hervorragend. Wir gucken mal hier rüber zu Cyberpunk 2077, Auftragsproduktion von Studio Trigger. 1A hat gut funktioniert. Aber wenn es um Live-Action geht, wir haben Death Note gehabt, wir haben Cowboy Bebop gehabt, jetzt kommt One Piece und in Zukunft soll ja, glaube ich, nochmal Death Note kommen von den Leuten, die Stranger Things gemacht haben. Es sieht eigentlich düster und dunkel aus. Es sieht einfach nicht gut aus dafür, aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass es irgendwie funktioniert. Ich finde es auch merkwürdig, in dem Statement hat Eiichiro Oda auch gesagt, er hat schon 2016 dazu gesagt und gedacht, ja, das ist jetzt die einzige und letzte Chance, One Piece in die weite Welt hinauszusetzen. Und ich denke da einfach, ey, du hast einen einzigartigen Manga und Anime, der weltweit bekannt ist. Und du willst jetzt noch eine Live-Action-Umsetzung haben. Also, jeder kennt das schon. Jeder kennt den Gummimann.
Ja, das ist halt, ja, es ist halt schwierig. Man hat halt so viele Erwartungen irgendwie, ne? Wenn sowas, so ein Franchise halt einfach so viel Tradition hat, so viel, eine große Fanbase, so viel Geschichte, dann ist es, glaube ich, richtig, richtig schwierig, Erwartungen auch so gerecht zu werden.
Ja. Vor allem sollen es nur 8 Folgen sein in der ersten Staffel. Also selbst wenn die ersten 8 Folgen jeweils eine Stunde dauern, 8 Folgen finde ich ziemlich wenig. Mhm. Und es gab ja schon, es ist so merkwürdig, aber es gab ja schon so einen Mini-Shitstorm, als gesagt wurde, ja, Ruffy wird nicht seine typischen Sandalen tragen, sondern er wird solche Schuhe haben, solche modernen Sportschuhe. Und dann hieß es so, warum gebt ihr nicht einfach Sandalen, wie es einfach in der Vorlage ist?
Ja. Und statt einem Strohhut hat er ein Basecap und es ist jetzt die Basecap-Bande.
Nein, die Basecap-Bande und Zorro wird nicht 3 Schwerter haben, sondern wir wollen es ja auch auf dem amerikanischen Markt verkaufen können. Er hat 3 Gewehre.
Oh Gott.
Effizienz, würde ich mal sagen. Aber hey, ich bin sehr gespannt. Wir werden definitiv darüber sprechen, wenn die Serie erscheinen wird, weil ich hatte auch schon zu Cowboy Bebop einige Worte davon gegeben. Und es ist zwar kein Anime, aber es ist eine Anime-Umsetzung, für uns dann dennoch interessant.
Ja.
Aber das war's dann auch. Das war einfach das, was ich eben gerade gesehen habe. Und ich fand es sehr interessant und wollte es gerne einfach mit dir und mit euch teilen.
Weißt du, was ich tatsächlich live-action-mäßig ganz gut finde? Oder was ich mir gut vorstellen könnte, ist tatsächlich sowas wie Cyberpunk.
Oder, 2077, ja.
Ja, oder Psycho Pass. Das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Das ist ja quasi ein bisschen so Minority Report-mäßig.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also Psycho Pass könnte man echt gut umsetzen. Und ich finde, da sind die Charaktere nicht so überzeichnet dargestellt im Anime, wodurch das dann eigentlich recht gut umsetzbar wäre. Mhm. Cyberpunk ist, da musst du halt ein bisschen überzeichnet darstellen. Und ich finde halt die ganzen Trailer und so weiter, die sie gezeigt haben, die haben ja schon gezeigt, wie ein Cyberpunk-Film aussehen könnte. Also
stimmt.
Stellen wir mal so Luc Besson für das 5. Element und dann Cyberpunk. Ist okay. Oder Blade Runner. Blade Runner ist ja eigentlich schon ein bisschen Cyberpunk.
Ja.
Und auch The Ghost in the Shell Film, so kurios der auch war. Also hätte man da ein bisschen hier und da was gefeilt. Es ist machbar, aber du hast ja vollkommen recht. Und mir fällt gerade ein, ich habe vor kurzer Zeit tatsächlich noch eine Anime-Umsetzung auf Netflix gesehen, die als Live-Action umgesetzt wurde. Und zwar Yakuza Ghost Hausmann.
Ach ja, stimmt. Stimmt, das gibt ich richtig. Das gibt's ja auch als Live-Action jetzt, ne?
Und jetzt kommt es. Es ist kein Yakuza mehr in der Live-Action-Umsetzung. Es ist nur noch die Wege eines Hausmanns, aber die benutzen die Intro- und Outro-Musik von Yakuza Ghost Hausmann in den gleichen Font. Und die versuchen es tatsächlich so zu verkaufen, als wäre es Yakuza Ghost Hausmann, aber es ist nur noch ein Hausmann, der bei sich zu Hause wohnt und eine Katze hat. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob er eine Katze hat. Aber doch.
Warum? Das war doch gerade irgendwie, das war, also 90% der Gags kommen daher, dass er einfach so ein super badass Yakuza ist und, also, weiß ich nicht.
Ja, und hier ist es halt einfach so, es ist ein Mann, der in einem großen Haus wohnt, ne? Nicht in einem Apartment mit seiner Ehefrau und seiner Katze, sondern er wohnt in einem großen japanischen Haus mit schönem Garten und so. Und man sieht halt einfach so, wie er ein bisschen herumlebt und ein bisschen hier Haushalt macht und ein paar Sachen aufräumt. Oder hier, er hat das hier gerade repariert und er will das hier machen. Oder, oh, könnte ich das und das machen? Also er geht von einer Arbeit zur nächsten und das ist dann die Kurzgeschichte. Ich habe hier geguckt und dachte so, es ist langweilig. Ja. Es ist visuell, also der Typ, der macht das echt gut, der Schauspieler. Ich glaube, der würde auch mega lustig sein, wenn er halt Tetsu spielen würde in Yakuza Ghost Hausmann. Aber diese Yakuza-Atmosphäre, die dann da ist, wodurch dann die ganzen Witze entstehen, wie du gesagt hast, die fehlen halt einfach komplett. Es ist mega langweilig.
Okay, keine Ahnung. Es ist so ein bisschen wie, wenn man One Piece drehen würde, ohne, aber sie sind nicht Piraten. So.
So. Die sind ja Straßenpolizisten. Ach, ich habe keine Ahnung. Fischermann. Aber Fischermann, ja, die sind, ja, genau. Die sind halt einfach nur Seeleute.
Ja. Aber ja, gut. Weiß ich nicht.
Das soll es auch erstmal gewesen sein mit einigen Live-Action-Umsetzungen und wie es mit der Zukunft von One Piece aussieht.
Ja. Und ich habe schon angekündigt, wir haben ja unglaublich viele Anime dabei, die jetzt gerade in der Sommerseason angelaufen sind. Wir haben in vieles reingeschaut. Du hast auch vieles, glaube ich, zu Ende geschaut nochmal, ne? Was hast du so zu Ende geschaut von den letzten?
Also ich habe zum Beispiel My Hero Academia die 6. Staffel zu Ende geschaut. Ich hatte auch schon beim letzten Mal gesagt, dass ich die gerade schaue und jetzt ist die auch wirklich beendet. Mega zufrieden mit. Ich bin super froh, dass ich damit wieder angefangen habe, dass ich mich tatsächlich durch die erste Hälfte der 5. Staffel durchgequält habe, die wirklich anstrengend war.
Ja.
Obwohl eigentlich so vieles neu erklärt wurde, so, ey, es ist ein bisschen wie mit dem Avatar, dass so, was alles in Deku stattfindet und dass Deku halt seinen eigenen Weg geht, diese Art Civil War, dieser Umbruch, dass die Superhelden halt einfach nicht mehr benötigt werden oder hinterfragt werden, ob das überhaupt der richtige Weg ist.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr spannend. Und jetzt, was am Ende angekündigt wurde, fand ich auch sehr, sehr cool, die Schülerin von All Might. Was in den USA.
Okay. Das habe ich, also ich habe es noch nicht, mir fehlen noch 2 Folgen oder so.
Oh, scheiße, jetzt habe ich es. Aber gut. Aber okay. Gut, es ist halt ein Teaser für die nächste Staffel.
Ah, interesting. Ja, okay. Jetzt muss ich bald zu Ende schauen. Aber, also deine Erfahrung spiegelt sich da, glaube ich, auch so ein bisschen mit meiner. Die 6. Staffel wurde sehr, 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 sehr gut. Also sehr spannend, sehr viele Konflikte, die da irgendwie aufgegriffen wurden. Man erfährt sehr viel über die Lore, über den Background von vielen Charakteren, deren Familienbeziehungen ja auch. Mhm. Die 6. Staffel ist eine richtige Bombe. Also wer vielleicht irgendwo gerade bei My Hero Academia mittendrin steckt und denkt, oh, es zieht sich so, es lohnt sich für die 6. Staffel.
Es lohnt sich wirklich. Also bleibt dran. Ich habe auch fast die Hoffnung aufgegeben gehabt und dann trotzdem gesagt, ja, jetzt gucke ich mir das doch mal an. Und ach, ich bereue nichts da jetzt gerade bei. Auch vor allem Endeavor und so weiter. Das ich mag halt einfach, wie menschlich Charaktere dann sind. Nicht einfach nur die strahlenden Helden sind, vor allem, weil, was mit All Might ist. Das finde ich dann halt sehr, sehr spannend. Und ja.
Ich habe tatsächlich ja auch noch was nachgeholt oder zu Ende geguckt, was so ein bisschen an uns vorbeigegangen ist tatsächlich, oder bei mir zumindest. Und zwar dieses Licorice Recoil. Mhm. Das war eigentlich ein Anime aus der Sommerseason 2022, läuft auf Crunchyroll. Und Ich habe ihn ursprünglich, also ich habe davon irgendwie mal schon was gehört gehabt, aber ich habe ihn halt nicht geguckt, weil das Cover sieht so sehr nach so, ja, Basic Slice of Life mäßig, ja, so, so ein paar Mädels in Schuluniform, die irgendwie lächeln und freundlich in die Kamera gucken. Dann ist die Story, okay, es sind als Schulmädchen verkleidete Geheimagenten. Ja, weiß ich nicht. Klingt ein bisschen basic. So.
Klingt ein bisschen basic, aber wurde zu den Crunchyroll Awards zu den nominierten Titeln hinzugefügt. Also war schon, also es war für mich so, als ich die Crunchyroll Awards geguckt habe, so, ah, welche Titel werden nominiert? Ah ja, kenne ich. Und so, was ist das?
Ja, vor allem, ich glaube sogar in der Kategorie Best Anime oder so.
Bester Anime, genau.
Bester Anime. Und ich dachte so, okay, interessant. Und dann habe ich gesagt, na gut, manchmal hat man auch so ein bisschen Vorteile. Guckst es dir einfach mal an. Und ich hab mich tatsächlich sehr getäuscht in dem Anime. Und wenn ihr den noch nicht geschaut habt, es lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken. Aber ich werde es euch erstmal so ein bisschen davon verraten, worum es überhaupt geht. Also,
Niklas.
Es ist halt so, also so im groben Ganzen fasst das Cover und die Zusammenfassung der Geschichte das gut zusammen, aber also es geht im Prinzip um Chisato, das ist eine der beiden Hauptprotagonistinnen und sie ist so die stärkste Agentin der Organisation Licorice. Und Licorice ist so eine Organisation, die hinter der Fassade von so einem kriminalitätsfreien Japan, also in dem Japan, in der spielt, gibt es quasi 0% Kriminalität. Und Licorice ist aber die Organisation, die dafür sorgt, dass das so ist, mehr oder weniger. Die Öffentlichkeit weiß gar nichts davon. Und die sorgen dafür, dass der Schein bewahrt bleibt, dass alles irgendwie friedlich ist und so weiter. Und die gehen dabei nicht gerade zimperlich vor, weil alles, was da irgendwie an Kriminalität rumläuft, wird halt einfach weggeschossen.
Effizienz, auf Effizienz ausgelegt, genau. Ja, okay. Ja.
Und das halt von als Schulmädchen verkleideten Agenten.
Aber die sind alle schon volljährig, die sind halt, die nee. Sehen halt nur wie.
Nee. Es sind quasi tatsächlich, also ich glaube schon, dass die Schulmädchen, also sind auf jeden Fall sehr jung. Ich glaube nicht, dass die erwachsen sind.
Ich will das jetzt nicht googeln, das FBI schaut zu.
Ja. Die Sache ist so ein bisschen die, Chisato, also die quasi so diese, die stärkste und so ein bisschen auch so legendär ist innerhalb der Organisation, die hat so ein bisschen ihren eigenen Kopf und ist nicht so ganz so leicht zu lenken.
17 Jahre alt.
17 Jahre alt, ja. Okay. Und die ist deswegen gar nicht in der Haupteinheit von Licorice dabei, sondern die arbeitet quasi mit ihrem Händler Mika, der hat so ein kleines, also so als Deckung so ein kleines Café, in dem immer wieder Leute kommen und da arbeitet sie als Freelancerin und nimmt da quasi Aufträge an und macht aber so viel so auch Community-Arbeit, muss man einfach sagen. Das heißt, da, also ich weiß nicht, ob es die Yakuza sind, die sie da irgendwie bezahlen, aber sie macht dann teilweise, liest da den Kindern was vor oder macht irgendwie für ältere Leute so Besorgungen und so weiter. Also macht eigentlich so Sachen, die nicht ganz ihrer Profession entsprechen, aber sie macht sie halt irgendwie glücklich, so, weil sie man merkt dann auch so ein bisschen, okay, sie hält nicht so ganz so viel von dieser Vorgehensweise der Organisation. Das äußert sich unter anderem auch darin, dass, wenn sie Aufträge bekommt, dass sie nicht tödliche Munition verwendet. Das heißt, die restlichen Agenten schießen, um zu töten, und sie verwendet aber quasi nur so Patronen, die halt nicht tödlich sind.
Okay, wurde eigentlich, bestimmt wird es nicht in der ersten Folge erklärt, aber wird letztendlich dann noch erklärt, wie sie in diese Organisation geraten ist? Also ist hoffentlich nicht so ein Praktikumsausschreiben gewesen und dann hieß es, ja, okay, bewerblich, sondern irgendwie, wahrscheinlich wird sie wahrscheinlich wie der Master Chief als kleines Kind entführt und dann indoktriniert und dann, ja, okay.
Der Klassiker. Oder beziehungsweise irgendwelche Waisenkinder, die irgendwie so herangezüchtet wurden.
Ja, die Waisenkinder, halt. Stimmt. Das gibt es ja auch, das bei, hier, wie hieß es nochmal, Gunslinger Girls so.
Ja, das gefühlt basic so. Das ist so, wenn man Killerinnen ausbildet, wird immer Waisenkinder bauen.
Ja. bizarr, aber ja.
Ja. Naja, und die Sache ist die, es gibt halt, es dreht sich nicht nur um Chisato allein, sondern die kriegt noch einen Sidekick und der heißt Takina. Und Takina ist so eine etwas mürrische, so ein bisschen so ernstere und auch stille Person, die so ein bisschen, ja, die hat so, also die war auf einer Mission und sie hat dann halt einfach auf die Gegner angefangen loszuschießen, obwohl sie die Gegner eigentlich noch hätten ausquetschen sollen nach Informationen. Und ja, hat dann halt einfach drauf losgewählt. Da gibt's so ein GIF, wo ich, also mit dann holt sich halt so ein fettes Maschinengewehr raus und zieht einmal von links nach rechts. Und dachte ich, da sehe ich mich. Takina, da sehe ich mich. Das bin ich.
Okay.
Wenn ich Valorant spiele zumindest. Und genau. Und wurde aufgrund des Fehlverhaltens dann quasi zu Chisato versetzt und sollte quasi so ein bisschen, also wurde aus der Haupteinheit quasi rausgeschmissen und auch nachbesetzt, sodass ihr Platz weg ist. Und die soll dann bei Chisato so ein bisschen ihre Strafe absitzen und von ihr lernen. Und sie war erst ein bisschen so impressed, weil jeder weiß, oh, Chisato ist voll die krasse, die stärkste Agentin. Und war so, okay. Und dann war sie aber so ein bisschen überrascht, dass Chisato halt so Community-Arbeit macht und so ein bisschen generell so ein bisschen quirlig drauf ist. Und halt
dachte halt einfach, sie wäre eine Killermaschine, ne?
Genau, sie dachte, sie wäre eine Killermaschine, aber es ist halt, weiß ich nicht, ein Gummiball. Nein, weiß ich.
Also so ein quirliges, junges Mädchen. Also ganz im Ernst, ich sehe das Cover und denke halt einfach, das, was du mir gesagt hast, das passt da gar nicht dazu.
Ja. Und es ist halt, ja, und das ist, das ist halt das Schöne, dass es halt echt so ein bisschen tiefer geht als das, was man quasi so erwartet. Mhm. Die freunden sich dann auch so ein bisschen an und es wird teilweise auch so ganz, ganz kleine Sprinkelnoten von Yuri angedeutet. So also körperlichen Kontakt, aber es ist nicht so übersexualisiert, so ist es nicht, okay, aber so ein bisschen flirty gehen die schon teilweise miteinander um. Also hauptsächlich Chisato in Richtung Takina. Mhm. Und generell die Chemie, die zusammen haben, ist einfach total cool, weil die tauen dann so langsam miteinander auf und Takina fängt halt auch an, so ein bisschen zu hinterfragen, okay, ist das, was wir ja eigentlich mit der Organisation machen, ist das überhaupt richtig so oder belügen wir nicht erstens die Öffentlichkeit und sind die rechtfertigen die Mittel, den Zweck der Mittel. Und das ist ganz spannend und das droht dann auch alles ein bisschen zu eskalieren, weil es dann halt so eine Terrororganisation gibt, die so ein bisschen ähnlich wie bei My Hero Academia zeigen will, hey, nee, es ist nicht alles gut hier in Japan und wir reißen jetzt hier die Fassade runter.
Ah, die hinterfragen das alles.
Genau.
Irgendwann, okay.
Ja.
Aber das ist ja so dieses Typische von, ist halt wie bei Call of Duty, ich zitiere mal hier Captain Price daran, die machen sich schmutzig, damit andere sauber bleiben.
Genau so ist es. Und es gibt tatsächlich auch, also es geht auch so ein, es klingt jetzt erstmal so ein bisschen nicht so übernatürlich, also es ist auch nicht so übernatürlich in the face, aber die Kinder, die haben schon jeweils so ein bisschen, diese Waisenkinder haben schon jeweils so ein bisschen spezielle Fähigkeiten. So.
Okay.
Also es ist so ein ganz leichter Hauch von Übernatürlichkeit so dabei.
Aber was macht den Anime so gut, dass Leute gesagt haben, hey, das ist einer der besten Anime 2022 und hätte theoretisch Potenzial gehabt, Anime des Jahres zu werden?
Ja, also die Story klingt an sich jetzt erstmal nicht so super krass innovativ oder so, ne? Das hat man so in Teilen irgendwie schon mal überall so ein bisschen gesehen. Mhm. Ich habe den Anime trotzdem ziemlich weggebinged, einfach weil er hat halt, also diese Balance aus Feel-Good-Momenten zwischen den Charakteren, interessanten Charakteren, aber auch diese spannende Action-Thriller-Story quasi mit diesen Geheimorganisationen, mit den Verbrechern und so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Balance dazwischen ist einfach perfekt. Die haben beides richtig gut hinbekommen. Und das ist halt, das macht es halt so, man liebt beide Teile davon. Also, weißt du, es gibt viele Anime, wo ich denke, oh ja, auf diese Comedy und so weiter könnte ich jetzt auch verzichten. Aber bei dem ist es, beide Teile sind genau gut und es ist schön balanciert und das macht so unglaublich leichte Kost. Also es ist halt, man kann es super gut weggucken, ohne dass es langweilig wird.
Mhm. Ah, okay.
Und das, ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist halt trotzdem ja kein, also für mich war Chainsaw Man oder so, ist halt, oder Attack on Titan, das sind halt nochmal andere Hausnummern. Aber ich würde es definitiv sagen, das ist schon ein sehr, sehr guter Anime. Also
ist ein Überraschungshit dann.
Ist ein Überraschungshit, dem deutlich besser als viele bekannten oder guten Anime, die sonst so in irgendwelchen Seasons laufen. Auch teilweise, also ich würde zum Beispiel sagen, wir reden ja heute auch noch so ein bisschen über Hell's Paradise. Mhm. Ich würde sagen, es ist schon mindestens so gut wie Hell's Paradise.
Hell's Paradise. Interessant, weil Hell's Paradise ist, glaube ich, einer der großen Anwärter für Anime des Jahres. Lange erwartet, auch wieder von Studio Mappa umgesetzt. Man frage sich, woher die Zeit herkommt. Und ich hatte auch vor kurzem gelesen, Shueisha, beziehungsweise die Shonen Jump produzieren, haben ja damals ja den Begriff Big Three etabliert. Mhm. Sagt er dir was? Big Three?
Ja, es waren Hell's Paradise, es waren noch zwei andere, ne?
Big Three, das sind die alten.
Ach so.
Big Three war ja alles nach Dragon Ball, haben die ja so nach neuen Shonen-Anime gesucht oder Manga. Ah, okay. Und das waren ja zu dem Zeit Bleach, One Piece und Naruto. Und jetzt versuchen sie ja was Neues umzusetzen, weil die Anime ja zum Teil zu abgelaufen sind oder fertig sind und man versucht ja neue drei zu etablieren und das ist ja wie The Dark Three, glaube ich.
Ah, ja,
und da hast du recht. Da sind zum Beispiel jetzt Hell's Paradise, Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man. Mhm. Und das sind, glaube ich, so die neuen Big Three sozusagen. Sunnen sozusagen. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie deine Einschätzung zu Hell's Paradise ist.
Ja, du hast glaube ich, auch schon eine Episode, glaube ich, gesehen, oder?
Ich habe eine Episode gesehen. Ich habe den ersten Manga gelesen. Und der erste Manga ist die komplette erste Episode.
Ah, okay. Krass. Ja. Das heißt, das wurde quasi so ein bisschen so eins zu eins umgesetzt, oder?
Ja. Ja.
Okay. Ja, also Hell's Paradise ist tatsächlich auch eine der Anime, auf den ich so ein bisschen hingefiebert hatte, gerade weil ich ja auch so ein bisschen so düsterere Anime mag und weil ich so ein bisschen das so auch erwartet habe von dem Anime, dass es so ein bisschen mehr zur Sache geht, mehr Action, nicht so viel Comedy-Schulkram.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, da haben wir gleich noch einen anderen Anime, wo wir drauf, glaube ich, eingehen. Ja.
Ja. Und ja, also für alle, die es vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht davon gehört haben. Es spielt halt auch in so einer Art feudalen Japan und wir verfolgen eben Gabimaru. Der hat auch irgendwie einen Beititel. Ich habe den Beititel vergessen.
Oh Gott, ich habe auch es vergessen. Aber irgendwas, der Schnetzler oder sowas ähnlich.
Irgendwie oder der Seelenlose. Ach, I don't know. Anyway, irgendwas, der hat irgendwie so einen Titel.
Ich finde es gleich heraus.
Okay. Und der ist halt ein ausgebildeter Ninja und der hat nicht nur das Mordensatz, sondern irgendwie auch das Leben. Der hat irgendwie keine Lust mehr. Das Problem ist, er kann ja einfach gar nicht sterben. Also,
er ist unsterblich,
ne? Man sieht dann so am Anfang so, wie jegliche Hinrichtungsmethoden irgendwie so an ihm ausprobiert werden, aber es klappt halt irgendwie alles nicht und teilweise auch so richtig üble Sachen, so wie, okay, irgendwie zwei Kühe oder Pferde oder so, die ihn auseinanderziehen. Ochsen, die auseinanderziehen sollen. Da dachte ich, also okay, alles klar.
Das sind mal einfach so gängige Folter- und Exekutionsmethoden aus dem Mittelalter, wie auch aus dem Fall da in Japan gewesen, wo dann auch mal schön erklärt wird, okay, was wird hier gemacht? Oh, auf welche Art und Weise stirbt denn das Opfer?
Ja.
Und was erleidet er dabei? Auch zum Beispiel, dass er gekocht wird. Oder dass er beim lebendigen Leibe verbrannt wird, was dann da eher passiert oder woran die Person eher stirbt und dann gesagt wird, ja, die Person stirbt nicht sofort an den Verbrennungen, sondern sie hat erstmal ist sehr qualvoll und wer Scharfsrichter so gütig ist, dann bringt er ihn vorher noch um. Und ich denke so, sehr detailliert alles.
Ja, das finde ich, wo du es gerade sagst, ich erinnere mich dran, ne, dass am Anfang auch so eine Erzählerstimme dabei war und das so ein bisschen so aufgearbeitet wurde, was da passiert. Das ist im weiteren Verlauf, kommt das gar nicht mehr vor, tatsächlich. Ist mir nur gerade so eingefallen. Aber ja.
Okay, ja.
Er wird jedenfalls versucht, ihn hinzurichten, aber scheitert immer. Und dann gibt es halt so eine ganz bekannte Scharfrichterin, die Yamada Aseimon, die auch bei den Samurai ist. Und die ist dafür bekannt, extrem gut und schnell hinrichten zu können. Mit einem guten Schnitt durch den Kopf. Und er stößt auf sie und bemerkt so irgendwie, irgendwie gibt es da doch noch irgendwie, er kann das Leben noch nicht ganz loslassen. Also er merkt halt so, sie will halt seinen Hals schneiden und er verhärtet das irgendwie so ein bisschen oder channelt da so Energie hin und merkt so, warum mache ich das nicht? Ich will eigentlich sterben, aber irgendwie unbewusst wehrt er sich dagegen. Und dann finden die so ein bisschen Interesse aneinander und er merkt so, die Yamada Aseimon erinnert ihn so ein bisschen auch, hey, ich habe ja irgendwie auch eine Frau und ein Kind und eigentlich würde ich vielleicht gerne mein Leben mit denen verbringen und will vielleicht jetzt doch nicht sterben. Und das Gute ist, dass ihm dann auch ein Angebot unterbreitet wird, nämlich hier, der Shogun sucht gerade nach ganz vielen Leuten, die auf so eine Insel fahren und da das Elixier der Unsterblichkeit suchen gehen. Ist aber ein bisschen gefährlich. Mhm. Vielleicht kommt er nicht lebend zurück. Aber wenn er das macht und zurückkommt, vor allem mit, also jeder kriegt dann auch so einen Wächter dabei. Mit dem Wächter, dann kriegt ihr hier so eine Entschuldigung.
Begnadigung,
so heißt das, genau. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt.
Ist das einfach Suicide Squad in Japan?
Genau. Suicide Squad in Japan. Guter Vergleich.
Ja. Also einfach nicht. Aber trotzdem, du hast einen Unsterblichen dabei. Das fand ich auch schon interessant, wie du es gesagt hast. Also ich dachte erstmal so, ach nein, jetzt verliebt sie sich in den Typen und er verliebt sich in sie und dann lässt er gehen. Ich hatte schon, als ich es gelesen habe, dachte ich so, ach nö, nicht wieder sowas. Und dann stellt sich ja ganz heraus, nee, die ist einfach eiskalt. Die hätte ihm einfach schnurstracks den Kopf einfach abgeschnitten, abgehackt, wenn sie wollte. Und dann stellt sich ja noch heraus, er liebt ja seine Ehefrau eigentlich. Ja. Er hat ja eigentlich so einen Bezug dazu, aber hat ja immer erzählt, ja, ist einfach nur nervig gewesen, hat gar keinen Bock auf sein Leben und auch keinen Bock auf sie. Und das fand ich dann wiederum interessant, weil man hat ja immer solche typischen Shonen-Protagonisten, bei der dann halt immer so diese, kommen die zusammen, kommen sie nicht zusammen, ach, diese Anspannung zwischen denen, Gott, hoffentlich schippen wir sie. Und der Typ ist schon verheiratet, der hat schon jemanden. Da ist jemand jemand zu Hause, der auf ihn wartet. Und das ist für mich mal was ganz anderes. Das geht so in eine etwas erwachsenere Richtung. Es sind keine Teenager mehr, die halt nicht wissen, mit ihren Gefühlen umzugehen, sondern er hat keine Ahnung, mit seinem Leben umzugehen. Aber seine Gefühle sind halt klar. Er will nach Hause zu seiner Frau und er hat einen Grund zu leben.
Mhm. Ja, definitiv. Und es ist halt ganz spannend auch zu sehen, dass bei ihr löst er halt auch so eine gewisse. Also er löst was in ihr aus. Sie wird sich so plötzlich so ein bisschen unsicher, so, okay, hä, was ist jetzt hier gerade los? Irgendwie sie merkt halt irgendwie auch, dass sie beim Hinrichten manchmal so ein gewisses Zögern hat. Und sie mag das eigentlich nicht und will das irgendwie verstehen, und merkt dann irgendwann später auch, ja, okay, irgendwie wertschätze ich das Leben doch auch. Und sie ist noch nicht so fertig, sage ich jetzt mal. Sie ist noch kein fertiger Charakter, der irgendwie schon ihre ganzen Erfahrungen gemacht hat, sondern im Verlauf der Folgen merkt man so ein bisschen, okay, sie hat noch viele Struggles auch so mit sich selbst und gerade halt auch, weil sie eine Frau ist in einem sehr männerdominierten Feld, hat sie mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen. Ihr Vater hat auch immer gesagt, ja, hier hör auf mit dem Schwertkampf, du bist eine Frau, mach jetzt hier Kinder und so. Mhm. Und sie sagt, Nee, Alter, ich will mit dem Schwert kämpfen, Mann. Und die wirkt dabei, also sie ist noch nicht ganz so pushy und selbstbewusst, sie ist noch so ein bisschen unsicher und da passiert, glaube ich, noch viel charakterliche Entwicklung und es ist aber auch okay und man möchte aber auch ihren Charakter sich entwickeln sehen. So, ne? Also ich finde sie irgendwie sympathisch, aber sie ist noch nicht so ganz stark. Ich hoffe, dass sie sich noch so ein bisschen charakterlich entwickelt, dass sie so eine richtige Determination bekommt, dass sie so sagt, nee, ich stehe jetzt hier für mich ein, ist mir egal, ob ich jetzt eine Frau bin oder nicht, ich will jetzt hier rumschnetzeln. Genau, aber jedenfalls, die gehen dann mit so ein paar anderen Verbrechern, die auch alle irgendwie crazy Fähigkeiten haben oder unglaublich riesig sind oder sonst was, schippern die halt auf diese Insel und werden da von ganz komischen Monstern empfangen, also teilweise irgendwelche Insekten mit Gesichtern und so, und die so super giftig sind und irgendwelchen komischen taoistischen Statuen mit Fischköpfen und was auch immer. Also irgendwer hat da so ein bisschen rumgeschnipselt und einen Baukasten zusammengebaut, hier Fisch, da irgendwie eine Götterstatue mal zusammengesteckt.
Ja, das muss man schon sagen, die Visuals sind schon ziemlich stark und krass. Also das fand ich von Manga her schon ziemlich cool und auch, wenn man sich das Intro anschaut, holy, was für Bilder man da alles bekommt. Und dann denke ich so, Alter, das ist ein geiler Vorgeschmack auf das, was kommen kann oder wird.
Also die Visuals finde ich auch richtig, richtig gut. Es gibt dann auf der Insel schon auch immer wieder so Situationen, wo es so ein bisschen seichter wird, sage ich jetzt mal. Also wo man so in so ein bisschen so Gespräche kommt und Gabi Maru auch so ein bisschen menschlicher dargestellt wird, so ein bisschen tollpatschig teilweise auch und so ein bisschen voll schüchtern und so. Und das ist so, da denke ich mir so ein bisschen, okay, das hätte es jetzt nicht gebraucht, glaube ich. Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn es so ein bisschen in dieser ernsten und düsteren Stimmung geblieben wäre.
Ah, schade.
Weil es halt einfach extrem spannend ist und die sind halt da, ja, die sind gerade auf einer Insel, wo nicht nur quasi diese ganzen Monster und so die töten können, sondern die Gefangenen fangen halt auch untereinander an, sich so ein bisschen abzumetzeln, weil sie merken, hey, ich will die Person sein, die das Elixier findet, und wenn ich meine Konkurrenz zuerst ausschalte, dann habe ich mehr Zeit.
Und also das ist also so ein Battle-Royale-Charakter noch mit bei. Das auch ein Survival-Charakter eigentlich.
Ja, Survival und Battle-Royale, es ist alles metzelt. Genau. Aber es macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Es ist sehr spannend, finde ich. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das sich entwickelt. Was man da noch so erwarten kann. Ich habe, glaube ich, 5 Folgen gesehen und ich finde es sehr gut bisher.
Okay. Ja, ich werde da, glaube ich, auch noch weiter schauen. Also nach der ersten Folge fand ich eigentlich auch schon ziemlich interessant, auch mit der Prämisse und so. Ich sehe auch gerade der Manga schon abgeschlossen. Das heißt, wir könnten theoretisch einen abgeschlossenen Anime diese Season bekommen mit der ersten Staffel. Aber ich kann mir vorstellen, dass die sagen, ja gut, das Finale machen wir dann vielleicht nochmal einen Film oder nochmal in 2 Teilen, weil 13 Ausgaben sind für mich recht wenig für Manga, weil Manga ist dann typisch, ich habe, seitdem ich One Punch Man gelesen habe, für mich ist das immer so der Standard, 10 Bücher, eine Staffel.
Ja.
Also 12, 13 Folgen.
Also entweder sie rushen es oder sie strecken es.
Ich glaube eher, die strecken es, weil der Hype ist groß dahinter.
Ja.
Und das ist ja auch in Ordnung. Wenn es gut gestreckt wird, dann kann man das ja auch akzeptieren.
Ja, definitiv. So wie bei Attack on Titan.
Oh, nein. Okay, ich nehme es wieder zurück. Das ist, naja, gut, sagen wir es mal so.
Ja.
Die strecken das ja nicht. Die setzen das ja 1:1 um, wie es im Manga ist. Aber das Problem ist halt einfach, auf was für eine Art und Weise die das einfach strecken. Und es ist in die Länge ziehen. Also nicht in die Länge ziehen, sondern hinauszögern.
Es ist eine zeitliche Streckung, quasi.
Ja. Also, sag doch einfach, ey, das sind 5 Staffeln und jetzt hier ist die 4. Staffel und dann arbeiten wir nächstes Jahr an der 5. Staffel komplett. Und dann statt zu sagen, das ist das Finale und wir ziehen es in 2 Jahren lang.
Ja.
So.
Ja, das ist nicht nachzuvollziehen, diese Namensgebung, aber okay.
Ja, genau, die Namensgebung. Die Namensgebung ist das Problem, nicht das Problem, dass es so lange dauert.
Ja. Okay. Und genau, das war mit Hell's Paradise. Aber das war ja nicht, also es gibt ja noch mehr Anime, die sehr heiß erwartet wurden in dieser Season. Und zwar auch eine Fortsetzung von einem sehr, 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 sehr beliebten Franchise, nämlich Demon Slayer. Da hast du, glaube ich, auch schon reingeschaut, ne?
Ja, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ich habe die 2. Staffel ja vor kurzem jetzt nochmal nachgeholt und bin jetzt auch auf aktuellen Stand der 3. Staffel. Eins vorweg zu Mugen Train. Ich habe nicht den Film gesehen und das bereue ich, weil die Serie ist ja eigentlich die Umsetzung des Films und andersherum genauso. Aber sowas von in die Länge gestreckt mit, was ist vorher passiert? Du musst ja wirklich, wenn du die Folge sehen möchtest, musst du dir so viel vorspulen, damit du dann zu dem Stand kommst, wo jetzt neue Szenen kommen. Und die haben, glaube ich, extra für den Film, für die Serie, neue Sachen hinzugefügt, die es im Manga nicht gab. Ich habe den Manga parallel dazu gelesen und da ist ja der Flammenhashira dabei.
Mhm.
Ich habe seinen Namen gerade wieder vergessen. Und zu ihm haben die recht viel neu gemacht, was im Manga gar nicht erschienen ist. Wie zum Beispiel die Vorgeschichte, dass er schon am Bahnhof war und dann den Zug gesucht hat und da dann halt diese alte Dame und ihre Enkelin getroffen hat.
Genau das, ja.
Das geschieht im Manga einfach nicht. Im Manga ist es halt einfach so, das Chaotentrio steigt auf den Mugen-Train ein und da sitzt er schon und dann geht's sofort los.
Ja, das ist so quasi so ein bisschen wie ich es dann im Film auch war. Also ich auch, also beim Mugen Train würde ich auch sagen, guckt einfach den Film und dann habt ihr nichts verpasst.
Genau, also da wird auch nichts reduziert oder so. Es fehlt euch an nichts. Es ist einfach nur unnötig in die Länge gezogen mit der Serie. Und das habe ich ein bisschen bereut, weil danach kam ja wirklich so starke Arc mit dem Entertainment District. Ja. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen noch was von den vorherigen Staffeln erzähle, bevor wir jetzt in die 3. Staffel gehen, weil ich möchte kurz noch meine Erfahrung dazu erzählen. Und holy shit! Also, die letzten beiden Folgen, dieser Kampf, der ist verrückt, was man da alles visuell bekommt. Diese Action. Ey, also normalerweise bin ich immer mega genervt von den Nebencharakteren neben Tanjiro, weil Tanjiro für mich ist halt immer so, ja, es ist der typische Main-Character mit seiner Schwester, finde ich ganz gut, aber Inosuke und Zenitsu finde ich immer so anstrengend. Inosuke noch okay, weil er ist einfach ein extrovertierter Idiot, aber Zenitsu ist halt einfach die ganze Zeit nur am Schreien und Schreien und Schreien und erst wenn er schläft und cool ist, dann ist er in Ordnung und das fand ich halt so anstrengend. Mhm. Und deswegen mag ich die neue Staffel.
Ja.
Weil die beiden gar nicht vorkommen.
Ja. Same here. Wir haben jetzt wahrscheinlich, es gibt da draußen jetzt wahrscheinlich viele Leute, die uns dafür haten. Verurteilen.
Ja, verurteilen aber, ist es. Aber ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, weil die sind wirklich nur am Schreien und Schreien. Das ist für so Comical Relief und so. Was ja auch in Ordnung ist. Ich habe ja auch an vielen Stellen ja auch mit ihnen gelacht und so. Aber ich finde, sie ist einfach zu anstrengend.
Ja, finde ich auch. Das nervt. Es hat mich direkt schon in den ersten Folgen genervt, als er eingeführt wurde. Und ich finde, er hat als sonst auch nicht wirklich viel zu bieten, so als Charakter, weiß ich nicht.
Na ja, gut, er kann, wenn er schläft, ist ja richtig cool, ist ja richtig stark und so. Das ist auch ein lustiger Trait, dass er dann halt einfach, wenn er wach ist, einfach nichts kann. Ja. Und Inosuke ist halt wirklich, ich mag es einfach, weil er so stumm ist. Stumpf ist, meine ich.
Stumpf, ja.
Er ist wirklich mega stumpf, er ist mega dumm, mega stark, aber irgendwie hat er ja dann irgendwie auch so ein Gewissen. Also man hat es ja gesehen, als da der Hashira in der zweiten, also Mugen Train da gekämpft hat, wie er darauf reagiert hat und was alles dann in ihm dann ausgelöst hat und so. Das fand ich halt noch interessant, aber heirate mich, ich sterbe. Oh Gott, ich will nicht kämpfen.
Ja, das ist ein bisschen nervig. Aber gut, sind jetzt nach dem fulminanten Finale des Entertainment District Arc, der das wirklich extrem krass war, wo ich mich immer schon, also in dem finalen Battle habe ich mich schon mal gefragt, die waren schon alle halb tot, die waren schon 10-mal halb tot.
Ja, so. Genau, die waren nicht halb tot, die waren einfach 20-mal ganz tot.
Ganz tot, aber trotzdem kamen sie noch einmal wieder und ich denke mir, wo zieht ihr diese Kraft her?
Atmung.
Einfach atmen. Das ist, weißt du,
atmen.
Das ist auch so, es gibt ja auch so ganz viele so psychologische Coaches im E-Sport und sonst wo, die sagen einfach immer atmen. Alles atmen, Angst atmen.
Ja, Jojo hat es ja schon gezeigt. Hamon, ja. Atmen. Atmung war schon bei Hamon dabei und bei Jojo in den 80ern. Also atmen ist essentiell und wichtig.
Ja. Und auch definitiv in Demon Slayer. Bringt euch zurück von den Toten. Einfach, weißt du, das sollte man toten Leuten mal sagen. Einfach mal atmen. Junge, einfach mal atmen.
Du bist gerade am Ertrinken. Einfach mal atmen, einfach Junge. Atmen,
ja. Was ist los? jedenfalls, der Swordsmith Arc setzt quasi mehr oder weniger direkt da an, wo der Entertainment District Arc auch aufgehört hat, nämlich alle sind im Arsch.
Alle sind am Arsch. Mal dann wieder, nach dem Kampf.
Dann hat er doch irgendwie sein Schwert wieder kaputt gemacht und sein Schwertschmiede ist halt irgendwie gar nicht begeistert davon, dass Tanjiro da sein Schwert schrottet.
Mal wieder.
Ja, und der sagt hier, Junge, Du kommst jetzt her, du erklärst mir ja, was da los ist. Ich mach dir jetzt kein neues Schwert hier. Ich glaube, es hackt. Hm. Und das ist so quasi so ein bisschen so die Ausgangslage. Das heißt, Tanjiro sagt sich, okay, alles klar, ich gehe jetzt in dieses super geheime Schwertschmiededorf, das irgendwo in so versteckten irgendwelchen Bergen liegt, wo keiner weiß, was wie man da hinkommt. Und deswegen Tanjiro wird auch getragen dahin. Ja. Und ihm werden ja die Augen verbunden, er wird immer wieder von anderen Leuten irgendwie getragen und so.
Ja, fand ich ganz interessantes System. Auch die wussten ja, okay, er kann ganz gut riechen. Hier kriegst du nochmal Nasenstöpsel und so weiter.
Ja.
So, dass man selbst als einer des Demon Slayer Corps einfach nicht herausfindet, wo dieses Dorf ist, weil es ergibt ja schon Sinn, ne? Weil diese ganzen Schwerter, das sind ja Schwerter, die Dämonen dann auch wirklich töten können, ohne dass man sie nur den Kopf abschlägt oder so.
Ja.
Deswegen fand ich die Idee dahinter schon ziemlich gut, dass es so ein geheimes Waffenlager ist, wo dann auch alle, die dort wohnen und arbeiten, eine Maske tragen.
Ja, diese typischen Schmiedemasken mit diesem Pustemund quasi.
Ja, genau.
Ja. Und dann, das ist halt so ein bisschen kurios. Also die wissen das alles nicht. Und es klingt auch erstmal so ein bisschen nach so einem, also er wird dann da hingebracht, er soll sich da so ein bisschen ausruhen und dann geht er auch in eine heiße Quelle. Es klingt erstmal so nach so einem idyllischen Spa-Trip. Tanjiro geht jetzt mal, er hat jetzt gekämpft, jetzt geht er mal auf einen Spa-Trip.
Einfach mal so, Spa.
Aber das Problem ist, es wird halt schnell wieder doch ein Kampf ums Überleben, weil, wie auch immer, gleich zwei Dämonen der oberen Ränge das Dorf ausfindig gemacht haben und dafür für Furore sorgen. Mhm. Und wir lernen aber dabei auch noch zwei neue Charaktere kennen, nämlich den Nebel-Hashira, Tokito und Genya, die ja so ein bisschen, gut ausgestattet ist. brustmäßig und sich auch so ein bisschen an Tanjiro ranschmeißt, so nach dem Motto, oh, willst du mich irgendwie heiraten? Irgendwie sowas war da.
Ja, aber ich muss sagen, bei ihr ist es halt so, sie findet alle Männer toll.
Ja.
Das war ja auch schon, als die ganzen Hashiras vor dem Chef standen und dann gesagt wurde, oh, er ist ja so selbstbewusst, oh, er ist das und das, oh, er ist ja so cool, oh, er sagt so wenig. Sie ist halt einfach so die weibliche Version von Zenitsu so ein bisschen.
Ja, stimmt.
Weil sie findet irgendwie alle Männer auf eine gewisse Art und Weise toll, aber wirft sich nicht so offensichtlich ran wie Zenitsu.
Ja, das stimmt. Also sie ist nicht so desperate, aber schon ein bisschen.
Also ich bis zu diesem Punkt habe ich ja den Manga nicht gelesen. Und man sieht ja schon am Intro, ne, sie da so im Kimono und eine andere Person geht weg. Ihr Freund hat sie verlassen!
Ah, ja.
Ist eine Vermutung, ist nur eine Vermutung. Okay. Aber das lese ich nur aus dem Intro heraus.
Okay. Ja, also genau, und an dessen Seite kämpft sie dann auch, oder geht dann halt auch quasi so der Kampf so ein bisschen los. Beziehungsweise die werden wahrscheinlich unsere Companions für diesen Arc sein. Mhm. Was ich noch ganz interessant finde, es gibt in diesem, also man zu Beginn der Staffel, also die erste Folge ist ja, hat Überlänge, das heißt, die ist irgendwie 40, 45 Minuten oder so lang. Mhm. Und die startet auch super cineastisch mit so diesen Dämonentempel-Dings da, genau, wo die da drin sind, in dieser anderen Welt mit diesen ganz vielen.
Das ist das, der Infinity, wie hieß er nochmal? Der Infinity-Schrein oder sowas wird er bezeichnet oder so.
Ja. Und das ist halt, also diese ganze Szene darum, das war so super cineastisch. Ich dachte so, Alter, die legen aber ganz schön los hier mit der neuen Staffel und dann auch noch gleich 40 Minuten, die bieten da was auf. Aber das ist halt so ein bisschen, das waren halt so die ersten 10, 15 Minuten und dann ist es halt sehr schnell auch in so mit so langen Dialogen mit so Chibi Tanjiro, mit irgendwelcher Slapstick-Comedy und dann würde ich sagen,
ja.
Ah, weiß ich nicht.
Ja, ich versteh's.
Das war so ein bisschen schade, aber in den späteren Folgen findet es wieder so ein bisschen zu gewohnter Demon Slayer-Manier zurück. Aber in diesen ersten cineastischen Szenen kriegt man eben auch die anderen Dämonenränge, die oberen Dämonenränge nochmal so ein bisschen vorgestellt. Und da gibt es einen Dämonenrang, der erste, der so hat so sechs Augen, sieht ein bisschen creepy aus.
Ja, und der sah sehr bekannt aus.
Ja, der sah sehr bekannt aus. Und wir kriegen auch irgendwann nochmal so eine Rückblende von Tanjiro. Das wusste ich auch noch nicht so. Da hat er geträumt irgendwie. Und das weiß ich auch noch nicht so richtig einzuordnen. Aber es gibt auch so eine Puppe, so eine Trainingspuppe in dem Schmiededorf. Ja. Und die sieht irgendwie auch so aus wie dieser Dämon.
Ja, und diese Puppe, die wurde von vor 300 Jahren hergestellt.
Ja.
Das war ja noch das Besondere. Also ich glaube, in dieser Staffel bekommen wir, glaube ich, noch einen guten Twist rein. Mhm. Also da kommt noch irgendwas Spannendes. Ich habe auch schon gelesen, es gibt einige Leute, die kritisieren das Intro. Okay. Nicht nur einige, sondern sehr viele Leute kritisieren das Intro, weil die meinen, die Musik und visuell wirkt es eher wie ein Sportanime.
Ja.
Und ich denke so, ja gut, die Musik erinnert mich schon stark an ein Sportanime. Visuell finde ich das Ding immer noch sehr, sehr stark vom Intro. Ich finde zum Beispiel den Mugen Train Arc fand ich sehr, sehr schwach vom Intro her, vom Song her auch, von der Musik. Und nach Entertainment District Arc ist es schon ziemlich schwierig, da anzuknüpfen. Also erste Staffel und Entertainment District Arc finde ich so, das sind die stärksten Intros. Und jetzt da anzuknüpfen und sagen, ja, totaler Mist und so, worst Anime Intro ever, das finde ich ein bisschen übertrieben. Es haben auch sehr viele sich darüber beschwert, dass zu viel Computeranimation eingesetzt wurde oder dass sie schlecht eingesetzt wurde. Und
ja, gut, bei diesen, ja, stimmt schon, ein paar Monster sind ordentlich.
Ja, auch bei Tanjiro meint ihr so, dass so, ja, an dieser Stelle, da ist sein Lächeln ganz anders. Ich guckte die Vergleichsbilder an, ich so, Alter, ihr meckert so auf hohem Niveau, das ist UFO-Table. Die machen so gute Arbeit. Also, ich finde, das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und dass da auch einige Episoden dann runtergerankt wurden, weil einige Leute meinten, das ist animationstechnisch, das kann ja wohl nicht angehen. Finde ich ein bisschen übertrieben. Also da habe ich andere Serien gesehen und eine aktuelle Serie, die von A1 Production umgesetzt wird, finde ich ein bisschen mehr mit Standbildern gearbeitet.
Okay. Ja, es ist, ja, also ich kann so die Kritik so ein bisschen verstehen, aber es ist jetzt nicht, also es ist für Demon Slayer ist es wahrscheinlich schon ein bisschen niedrigeres Niveau, aber es ist halt nicht, insgesamt ist es halt nicht horrible. So ist es nicht, also es ist nicht so unschaubar oder so. Es ist halt, ja, also es ist vollkommen im Rahmen, auf jeden Fall.
Nee, aber ich freue mich drauf. Find die Staffel eigentlich, hat eigentlich recht gut angefangen. Also ich bin noch nicht so enttäuscht wie bei Mugen Train Arc. Mugen Train Arc, da habe ich mir natürlich selbst ins Bein geschossen, anstatt den Film einfach mal die Serie geguckt habe.
Ja, man weiß halt nicht. Man denkt halt, okay, die Serie ist dann nochmal ein bisschen irgendwie detaillierter oder ein bisschen besser, aber es ist halt einfach nur Filler gefühlt. Aber ja, ich hoffe auch, man erfährt auf jeden Fall, also es wird viel angedeutet jetzt in den aktuellen Folgen. Ich glaube, man erfährt noch eine ganze Ecke mehr über die Lore der Welt und die einzelnen Zusammenhänge und so. Und das wird schon ziemlich gut.
Ja.
Ja. Demon Slayer haben wir
Check.
Check. Ich überlege gerade, wir haben beide noch was gesehen, was jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, wir hatten ja vorhin oder eben gerade so angemerkt, so von wegen, ja, Slapstick-Comedy und so ein bisschen. Magst du den Aufschlag machen?
Den Aufschlag.
Aufschlag.
Ja, Aufschlag, Schlag, Punch, One Punch Man. One Punch Man ist es nicht, aber es ist One Punch Man meets Harry Potter, und zwar ist es Mashle, Magic and Muscles. Auch ein neuer Anime dieser Season. Manga-Umsetzung, und es geht halt um Mash Burndead. Er ist in einer Welt voller Magie aufgewachsen, aber selbst besitzt keine Magie, dafür massig Muskeln und übermenschliche Muskeln, lebt mit seinem Adoptivvater im Wald, und eines Tages wird er dann entdeckt, dass er keine Magie besitzt. Und in dieser Welt ist es halt ein bisschen andersrum als in unserer Welt oder in der Welt von Harry Potter, dass da nicht die Hexen und Magier gejagt werden, sondern die Menschen gejagt werden, die keine Magie besitzen. Und die erkennt man dann daran, dass sie keine Narbe im Gesicht haben oder ein Mal haben.
Ist quasi Post-Voldemort-Area.
Post-Voldemort-Area.
Wenn Voldemort gewonnen hätte. So.
Oh Mann, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber what if Voldemort won? Ja. Er wird dann von dieser Polizei gestellt, aber dann haben die ihm gesagt, ey Junge, weißt du was, wir lassen dich laufen. Also er wird von der gestellt, aber er besiegt alle Polizisten, muss man sagen, diese Magiepolizisten, mit seinen puren Muskeln.
Ja.
Und dann haben die ihm gesagt, ey Junge, wir lassen dich laufen, wir lassen deinen Vater in Ruhe, aber dafür musst du dann an diese Magieschule gehen. Und Mash dachte sich so, ja, ich möchte nur ein normales Leben führen, ich möchte einfach die ganze Zeit nur meine Muskeln aufpumpen, Windbeutel essen und dass mein Vater, dass es ihm gut geht. Und dann sagt er sich, okay, ich gehe an diese Schule, aber ich muss diese Schule von innen aus zerschlagen.
Ja. Ja, das ist.
Das klingt so wirklich so richtig tiefgründig, aber dieser Mash, ne? Mash ist so einer der stumpfesten Hauptcharaktere überhaupt. Er ist mega dumm. Er weiß nicht, wie man eine Tür öffnet oder schließt. Der ist die ganze Zeit nur am Pumpen, aber weiß, wie viele Proteine er jeden Tag zu sich nehmen muss. Er kann lesen und schreiben. Er weiß, er liest Bücher für seinen Muskelaufbau, aber trotzdem ist er einfach mega dumm.
Ja. Und es ist halt, was ich auch so ein bisschen interessant finde, ist ja dieser Polizei, der Magiepolizist, der wird halt also als Charakter so super vorgestellt, er ist so super streng und strikt und voller Badass. Und seit er aber quasi Mash da in die Schule mitgeschleust hat, hängt er die ganze Zeit mit dem Opa ab von ihm und die grillen irgendwie am Lagerfeuer und gucken so ein bisschen zu, dass er sich gut schlägt, und der ist dann plötzlich instant einfach nur so ein Onkel geworden. Ja.
Der auch ein bisschen so aussieht wie Reiner aus Attack on Titan nach einem Timeskip.
Ja.
Ganz merkwürdig. So. Also es ist sein Vater, nicht sein Opa.
Ja. Stimmt.
Aber ich hab's ja jetzt gesagt, er ist ein mega dummer Charakter, aber ja, es ist Comedy. Er ist schon sehr witzig. Also das, was er macht, er löst dann halt seine ganzen Probleme, die man eigentlich mit Magie lösen soll, halt durch seine übermenschliche Kraft.
Ja, also, und das ist halt, das ist halt in der Schule für Magie, die ganz zufällig so aussieht wie Hogwarts, die ganz zufällig den älteren weißen Mann mit Bart als Schulleiter hat. Und die zufälligerweise auch irgendwie so drei verschiedene Häuser hat und die zufälligerweise auch irgendwie so einer Sportart nachgehen, wo man so auf Besen fliegt und Dinge durch Ringe wirft. Das ist sehr viel parallel.
Aber die Frage ist jetzt, ist das jetzt eine Hommage oder ist es eine Kopie? Okay, du hast drei von vier Häusern. Und der Hauptcharakter ist halt jemand, der nicht zaubern kann. Also ich würde sagen, es behält sich alles noch im Rahmen, aber es ist schon eine sehr offensichtliche Parodie zu Harry Potter.
Ja, die Anspielungen sind sehr, sehr eindeutig.
Ja.
Und es ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil man er muss ja irgendwie auch die Prüfung und so bestehen, er muss ja irgendwie erfolgreich in der Schule sein und naja, alle Fächer, die er hat und alle Aufgaben, die er kriegt, sind irgendwie mit Magie. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wie stellt er das jetzt an? Kann er sich da wirklich die ganze Zeit durchbrute-forcen? So kann er die ganze Zeit alles nur punchen? Oder muss er auf die zweite größte Macht von Shonen zurückgreifen? The Power of Friendship.
Ich dachte, die Power der Windbeutel, weil die Windbeutel sind sehr präsent in dem Anime.
Ja. Das fand ich, da musste ich aber auch so ein bisschen lachen. Ich glaube, in der vierten Folge war das auch, da auch wieder Harry Potter Analogie. Sie müssen so einen Trank zubereiten mit Alraunen.
Okay.
Alraunen, ne? Dieses schreiende Kraut, du ziehst die raus, die fangen an zu schreien und so. Und normalerweise musst du halt irgendwie so einen besänftigenden Zauber machen. Am Maschel kann es halt nicht. Und die Alraune rastet halt schon vollkommen aus. Und irgendwann slappt er die einfach nur so. Natürlich, er slappt sie. Und sie macht aber so ein oh! Und hat dann halt so ein dieses Stöhnen, das war so lächerlich. Sie wird so dieses Gesicht oh! Das ist halt, also das zeichnet halt Marshall aus, glaube ich, auch so ein bisschen diese Situationskomik. Es ist teilweise vom Humor sehr, sehr flach. Sehr vorhersehbar. Aber manchmal reicht das auch.
Ja, es sind halt solche Bilder, womit man belohnt wird, ja. Ne? Weil so, naja, natürlich schlägt er jetzt drauf, aber man erwartet halt nicht, dass sie auch rein macht. Also, ja. Das ist ja was ganz anderes, sondern eher, dass die Araune einfach, keine Ahnung, tot ist oder halt einfach still, aber nicht hieß, ich hör auf, das zu machen. Sonst wird der Podcast ja noch gefleckt. Aber Mesche ist halt auch so der laufende Chuck Norris-Joke, ne? Mhm. Also auch diese eine Prüfung so, das ist eine Schreibprüfung und da sind die ganzen Schriften, die sind alle komplett durcheinander, die laufen durcheinander, die bleiben nie still, ihr könnt es nicht lesen und ihr könnt nahezu nichts schreiben. Die Schrift hat einfach Angst vor ihm und formiert sich dann automatisch zu den richtigen Antworten. Also
ja, das ist so.
Ja, also davon gibt es halt noch mehr, wir wollen nicht zu viel verraten, aber Mashal ist halt so wirklich. Es ist seichte Comedy, aber es ist auch okay. Ich habe den Manga gelesen, ich fand den vom Comedy-Timing leider nicht so gut wie jetzt den Anime. Also das hat der Anime schon ein bisschen besser umgesetzt als der Manga. Ich fand den Manga, weil da so viele darum gepriesen haben und meinte so, ja, der ist richtig krass und ist mega witzig. Da fand ich das Timing vom Anime besser.
Ja. Also ich muss auch sagen, es ist halt, also ich habe bei One Punch Man fand ich wesentlich witziger.
Ja, muss ich definitiv. Einfach sagen,
weil es auch vom Humor so ein bisschen trockener war, nicht ganz so flach. Es ist, man kann, also wie gesagt, ich habe dir vorhin ja schon erzählt, ich gucke es manchmal so ein bisschen zum Einschlafen oder wenn ich mal irgendwie so ein bisschen einfach so brainless auf dem Sofa rumliegen will. Dafür ist es auf jeden Fall gut, aber es ist jetzt nicht die Comedy-Revolution 2023.
Nee, definitiv nicht. Und ich finde, animationstechnisch kommt das Ding nicht ansatzweise an die erste Staffel One Punch Man ran. Da arbeitet hier Studio A1 Pictures, glaube ich, die auch hier, wer ist nochmal, Sword Art Online gemacht haben. Die arbeiten hier viel zu viel mit Standbildern. Also hier wird sehr viel wiederholt oder ein Standbild eingesetzt und da denke ich so, da hätte man ein bisschen mehr machen können.
Ja, definitiv. Ja, aber wie gesagt, kann man sich auf Crunchyroll einfach mal reingucken, wenn man so ein bisschen was reicht ist. Wenn man will ja nicht immer nur diepe Kost haben.
Ja, also das ist halt so, das kann man echt gut sich zwischendurch mal reinschieben. Das finde ich gut, bezeichnet sehr gut.
Was man sich auch mal ganz gut zwischendurch reinschieben kann.
Oh Gott. Okay.
Well.
Welchen Hentai haben wir heute?
Nein. Isekai! Isekai-Lina ist back!
Ja, Isekai. Alter, ich dachte schon, du, auf Entzug warst du, oder?
Ja, ich war auf Entzug. Ich war, guck mal, jetzt die ganze Zeit. Aber man muss dazu sagen, diese Anime-Season ist auch, ey, da gibt's so fucking viele Isekai. Es ist hier, kommt zu in einer anderen Welt mit Cheat-Skills oder als Missionar oder mit Handy in der zweiten Staffel oder, keine Ahnung. Aber die Sache ist, bei dem Anime, über den ich jetzt rede, ich wusste gar nicht, dass das ein Isekai ist. Ich habe mir einfach gestartet, weil ich davon schon so ein paar Visuals gesehen hatte, auch von Ultraverse, die vertreiben, glaube ich, den Manga dazu, glaube ich. Es handelt sich um Deadmau und Deathplay. Der wirkte auch erst so ein bisschen, also ich hatte irgendwie so ein paar Visuals gesehen und dachte, boah, das ist voll cool, das ist ein bisschen düster und so brutal und so. Dachte ich auch, geht auch so ein bisschen in so eine Chainsaw-Man-Richtung. Nicht ganz, aber Ist trotzdem ganz gut. Worum geht's da also? Es ist, wie gesagt, ich wusste erst gar nicht, dass es ein Isekai ist. Also man sieht zu Beginn des Animes erstmal so ein, so das große Unheil Corpse God. Also ja, die Namengebung im Anime ist ein bisschen cringe. Aber ein Corpse God kämpft halt, also es ist so ein untoter Skelett, so ein riesiges, was so ein Monster beschwört und so. Und die, das kämpft gegen den Kreuzritter mit dem Spitznamen Calamity Crusher. Ja, der Calamity Crusher.
Ja.
Da wird schon ein bisschen deutlich, dass es nicht ganz so düster ist, wie es
okay, ist es eher so Tokyo Ghoul?
Ja, ein Tokyo Ghoul war düsterer als Deadmau5 Deathplay.
Okay. Also für aber mich, wenn ich das Cover so sehe, denke ich, das sieht so ein bisschen aus wie Promised Neverland, aber in düsterer.
Ja.
Aber es ist ja komplett anderes Genre. Es ist halt nur visuell, was ich jetzt gerade meine.
Ja. Und naja, der Corpse God fängt halt irgendwann an, so einen mächtigen Zauber zu casten und irgendwann der Calamity Crusher macht halt auch einen Angriff drauf. Da wird halt hell, alles explodiert und man in der nächsten Szene ist man dann quasi in unserer jetzigen Welt. Also es ist ein Reverse-Isekai. Das heißt,
irgendwer andere Welt kam, kommt in unsere Welt.
Kommt in unsere Welt. Und das Witzige ist, zuerst denkt man, naja gut, das ist irgendwie dieses Skelett-Boss, der wird wahrscheinlich der Böse sein und dann der Calamity Crusher, der ist der, wahrscheinlich der Gute und der wird dann wahrscheinlich geisekalt oder so. Aber es ist genau andersrum. Es ist der Corpse God, der geisekalt oder ja in unsere Welt gebracht wird.
Okay.
Und dann denkt man natürlich, also man checkt das erstmal gar nicht so richtig, wer jetzt eigentlich da in unsere Welt gekommen ist. Und das Problem ist so ein bisschen, der wacht halt auf in dem Körper von so einem Jungen, der irgendwie eine aufgeschnittene Kehle hat. Der wurde nämlich, also der Körper, den er reinkarniert wurde, wurde nämlich eigentlich auch gerade umgebracht. Und ja, findet sich dann wieder und die Assassinen, die ihn umgebracht hat, die Misaki, die merkt dann auch, ja, irgendwie, der läuft ja noch, muss ich jetzt doch nochmal ran. Und jagt ihn halt. Und ja, er kann dann aber mit seinen Fähigkeiten, die er aus der anderen Welt hat, ihr ziemlich schnell das Handwerk legen und ist dann auch so ein bisschen überrascht, wie schnell sie eigentlich stirbt. Also er beschwört dann halt so ein übergroßes Skeletthand, die sie einmal so voll aufspießt.
Okay.
Und dann hält er aber noch so eine Rede und sagt so, ja, komm, du kannst mit deinem Schauspiel hier beenden, wir bringen das jetzt zu Ende. Und sie reagiert nicht. Sie hängt einfach nur da so.
Weil ist
sie
einfach tot.
Sie einfach tot ist. Und dann fängt sie so mit so einem Riesenskelett halt so ein bisschen rumzuschütteln. So. Reagiert einfach nicht. Dachte, ups. Scheiße.
Okay.
Naja, genau, und da merkt man halt schon, es ist so ein bisschen, es hat schon, also auch mit so Chibi-Grafiken, es ist so ein bisschen Comedy-mäßig auch aufgezogen.
Okay.
Hätte
ich jetzt nicht gedacht, weil es so eine ernste Thematik ist.
Ja.
Zum Teil. Also sich gegenseitig umbringen ist für mich jetzt nicht gerade irgendwie. Ja, gut.
Ja.
Haben wir auch andere Anime, wo dann. Also ich bin nach ganz anderen Erwartungshaltung jetzt reingekommen, als du mir es erzählt hast, weil ich habe jetzt nur das Coverbild gesehen, was auf Crunchyroll ist.
Ja.
Und da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es dann halt so mit diesen Chibi-Grafiken arbeiten. Da sind so andere Anime, die, so wo ich sage, so, ja, bei Demon Slayer habe ich das erwartet, als ich das gesehen habe.
Ja.
Aber das hier hat so, es hat so ein, auch von diesen Filtern, ne, hat es ja irgendwie so einen grauen und etwas düsteren Ton, als wäre das so in Richtung Psycho Pass.
Ja, genau. Es wirkt auch so kühl, es wirkt so von Zeichenstil sehr düster. Und deswegen, ich bin tatsächlich nicht so Fan davon, dass sie so in so eine Comedy-Richtung drehen, weil, ich weiß nicht, ich glaube, der Anime wäre einfach besser gewesen, wenn er ein bisschen düsterer ist. Vor allem mal, also, er wird dann halt relativ schnell umzingelt von der Misaki, die hat halt die arbeitet halt für eine Organisation als Assassinen.
Mhm.
Und die umstellen ihn so und er sagt halt, ja, eigentlich wollte ich in dieser Welt einfach nur chillig einen Chili-Milli machen, in Frieden irgendwo leben. Ich wollte mir jetzt ja nicht hier keinen Ärger machen. Ich belebe die mal wieder, weil er ist halt ein Necromancer und belebt halt die Misaki wieder als Zombie.
Also die er getötet hat und seinen Monolog gehalten hat.
Ja, genau.
Okay.
Und belebt die halt wieder und sie ist halt, Also viel flacher kann man den Charakter nicht machen. Sie ist halt dieses typische Psychokiller-Mädel, so von wegen so, oh, ich bringe Leute gerne um und bin irgendwie so ganz distanzgemindert. Ich gehe schnell an Leute ran, aber ich will sie eigentlich nur umbringen. Und eigentlich wollte sie sich, als sie ihn umgebracht hat und erst dachte, er wäre tot, wollte sie so einen Monolog gehabt. So, ja, ich habe irgendwie schon ganz viele Leute umgebracht. Ich habe schon böse Leute umgebracht und jetzt habe ich auch mal wen umgebracht, der nicht böse ist. Jetzt kann ich eigentlich nur noch mich selbst umbringen. So. Und ja, das ist halt so, wow. Hast du auch noch einen anderen Charakter so oder ist das alles so? Und, das ist halt kein spannender Charakter. Ja, jedenfalls, er belebt sie halt wieder und sie ist jetzt an seiner Seite. Und sie schließen sich dann der Organisation an, weil das quasi so eine Organisation ist, die sich darauf spezialisiert, Mörder zu ermorden. Mehr oder weniger, oder böse Leute so ein bisschen zu ermorden.
Okay.
Ja, und macht dann halt mit denen so einen Deal, dass er dann quasi in Ruhe irgendwo in so einem Apartment leben kann und hilft denen dann halt bei Aufträgen und ist dann quasi auch Prinzip-Assassine mit seiner übermenschlichen Kraft. Und
aber wissen die von dieser übermenschlichen Kraft, oder?
Ja, die sehen das und haben ja, fragen, ist, sagen wir, ist das irgendwie CGI oder so? Oder was ist denn jetzt hier?
Ich liebe es, das ist wie bei Mr. Satan damals. Das sind alles Computereffekte, die da einsetzen.
Ja. Und alles, ja, es ist alles so, was ist das jetzt hier? Und ja, es wird dann aber relativ schnell deutlich, er ist nicht der Einzige, der aus der anderen Welt oder aus einer anderen Welt dahin gekommen ist. Es gibt irgendwie noch andere mit super menschlichen Kräften und die haben vielleicht nicht so gute Absichten mehr, weil er hat tatsächlich ein Herz für Kinder mehr oder weniger. Und
aber er war doch selbst irgendwie ein ganz krasser, böser Bube, oder?
Ja, aber er war missverstanden. er war ein missverstandener Bösewicht. Eigentlich wollte er nur in Ruhe leben, aber die bösen Kreuzritter, die kamen und haben ihn exekutiert.
Wer ist denn diese missverstanden?
Ja, wer ist diese missverstanden? Wer hat sie? Wer? Keine Ahnung.
Oh Mann.
Ja, naja, okay. Jedenfalls lebt er dann jetzt da und macht Dinge. Also es ist in Ordnung. Es ist okay. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Ich hatte ein bisschen was Düsteres, Ernsteres erwartet. Nicht so viel Comedy. Ein bisschen tiefgehende Charaktere. Die sind echt sehr flach, die Charaktere, muss man einfach sagen. Ja, bis auf die Bossin von ihm, die ist alles andere als flach.
ich weiß, was du meinst.
Ja, die, ich weiß nicht, Kassen.
Gut ausgestattet.
Die ist gut ausgestattet.
Wichtige ist,
die hält sich auch so einen kleinen Harem. Also die schläft immer, man sieht so eine Szene irgendwann, wo sie mit ihren Angestellten leicht angezogen im Bett liegt und
gemeinsam Anime schaut.
Gemeinsam Anime schaut und lecker Champagner trinkt.
Aus dem Bauchnabel der Angestellte. Ja, ja. Ah, ja, okay.
Sich gegenseitig massieren und so.
Ja.
Genau. Ja, es ist halt, die Charaktere sind nicht sonderlich spannend, muss man einfach sagen. Und diese Chibi-Einlagen machen es irgendwie nicht besser. Es ist ein Anime, der sehr viel hätte besser sein können, wenn man interessantere Charaktere geschrieben hätte, wenn man weniger Comedy reingebracht hätte.
Ja, das ist dann die Vorlage. Also ich glaube, die Anime-Umsetzung ist bestimmt gut, aber ich glaube, dann hat der Manga schon als Vorlage halt einfach nicht genug getaugt. Aber wirst du ihn weiterschauen?
Ja, ein bisschen schaue ich den noch weiter. Also es gibt halt ja, ein bisschen schon, aber ich weiß noch nicht, ob ich den zu Ende schaue, weil es ist nicht so super speziell jetzt.
Okay.
Genau, das wäre der
Mount Death Play.
Sehr viel cringige englische Begriffe.
Ja, es ist wirklich super mega edgy.
Ja. Und genau, ich habe noch einen gesehen, den ich habe mir das Beste zum Schluss auf.
Das Beste.
Hast du noch irgendwie sonst was gesehen? Oder?
Ich bin jetzt gerade noch dabei, Star Wars Visions zu gucken. Das war ja auch hier wieder diese Kurzgeschichten-Anthologie von Disney, wo sie dann verschiedene Produktionsfirmen das Angebot gegeben haben, hey, ihr wollt eure eigene Disney-Geschichte erzählen? Hier ist eure Chance! Und da habe ich bisher nur die erste Folge gesehen und es war kein Anime. Deswegen werde ich dazu noch nichts sagen, weil beim letzten Mal da waren ja so einige Sachen von Studio Trigger zum Beispiel noch dabei und dazu werde ich was sagen. Aber ich gucke das erst, ich sag dazu vielleicht beim nächsten Mal was, wenn ich es zu Ende geschaut habe, ob das jetzt wieder mehr Richtung Anime geht oder jetzt mehr westliche Animationsfilme mit CGI ankommen und Ja. Ich bin sehr gespannt.
Ist das jetzt die zweite Staffel von Visions? Oder?
Genau, ist die zweite Staffel, die ist am Star Wars Day erschienen.
Okay. Ja, das läuft auch bei Disney Plus, ne?
Genau.
Ah, okay. Bei Disney Plus läuft nämlich auch
Heavenly Delusion. Meisterin der Übergänge.
Ja, Heavenly Delusion. Und das ist auch ein Anime, auf den ich mich sehr gefreut habe, auch weil er einen bisschen anderen Zeichenstil hat als die meisten. Heavenly Delusion ist so, vom Zeichenstil sieht so ein bisschen aus wie wie viele Filme tatsächlich eher. So ein bisschen weichere, pastelligere Töne, weichere Linienführung. Es sieht auch so ein bisschen so aus wie heißt dieser Film? Your Name und so. Es geht so ein bisschen, also finde ich, so vom Charakterdesign und so in die Richtung. Mhm. Aber es spielt in einer dystopischen Zukunft und ist definitiv mal was anderes als Isekai oder Schüler und Assassinen und Magier und sowas.
Darf ich sagen, dass die dystopische Zukunft nächstes Jahr ist?
Also spielt in
2023.
2024? 2024. Oh mein Gott.
Aber fahre fort.
Ja. Und es gibt, das Interessante ist auch, bei Heavenly Delusion, es gibt zwei Storystränge. Es gibt einmal den quasi Storystrang, wo wir zwei Jugendliche oder junge Erwachsene dabei begleiten, wie sie quasi durch so ein dystopisches, postapokalyptisches Japan ziehen. Und dann gibt es noch einen Storystrang rund um Kinder in so einem Waisenhaus, wo auch irgendwelche komischen Dinge abgehen. Mhm. Also man kriegt auch schon so ein bisschen Promised Neverland-Vibes. Das ist halt, es gibt zwei Storystränge und der Hauptstrang, also mit den Jugendlichen, dreht sich um Maru, der ist 15, ist ein Junge und der hat so ein bisschen besondere Fähigkeiten. Das heißt, es gibt halt auch so in diesem postapokalyptischen Japan gibt es eben auch so komische Monster. Und er hat so, er nennt es Maru-Touch, seine Fähigkeit. Wenn er es schafft, die zu berühren, dann kann er die quasi so auflösen, beziehungsweise dann sterben die.
Ah.
Und er wird begleitet von seinem Bodyguard Kiruko. Und die wird tatsächlich so ein bisschen eher sie wird so vorgestellt, als so 18- bis 20-jährige Frau. Aber in der zweiten Folge sagt sie irgendwann so in einem Gespräch zu ihm, ja, aber eigentlich im Kopf bin ich eigentlich ein Mann. Okay. Und das fand ich halt interessant, weil ich dachte, oh, ist das Transrepräsentation? So, ne?
Ist das?
Ja, nicht so richtig.
Also
es wird dann so ein bisschen aufgeklärt, wie es dazu gekommen ist. Also sie ist jetzt nicht im klassischen Sinne trans, aber sie hat quasi ihr wurde ein Männergehirn implantiert.
Ghost in the Shell.
Ja, genau. Und deswegen, aber es greift dennoch halt irgendwie Situationen auf, die so ein bisschen, die sich daraus ergeben, dass wenn irgendwie das Gefühlte und das körperliche Ich nicht so ganz zusammenpassen. Das finde ich ganz cool. Aha. Und was ich aber halt irgendwie besonders cool finde, ist, dass die Dialoge und Gespräche, die sie haben, die sind halt nicht so klassisch Anime, sondern die sind halt wirklich so, die sind authentisch. So würden authentische Jugendliche, glaube ich, miteinander sprechen. Die sind halt so.
Okay.
Es ist halt nicht so Design, sondern es sind halt einfach wirklich wie so normale Gespräche, die man so hat. So, hier hast du das schon gesehen und so, und so. Also es ist halt, und das ist halt sehr intriguing, finde ich. Oder es sorgt halt irgendwie auch dafür, dass man so ein bisschen Lust hat, deren Geschichte weiter zu gucken, weil es einfach interessante Charaktere sind mit interessanten Geschichten und die Interaktion zwischen denen ist ganz, ganz cute. Mhm. Genau, und die ziehen im Prinzip durch Japan auf der Suche nach einem Ort namens Himmel. Und sie wissen nicht genau, was damit gemeint ist, aber Maru soll da unbedingt hin, weil seine Fähigkeit quasi so ein bisschen so der Schlüssel ist zur Rettung der Menschheit. So ein bisschen The Last of Us, the Anime.
Oh, okay.
Quasi. Und sie gehen dabei halt irgendwie so Hinweisen nach und kommen an so verschiedene Stationen und es ist sehr, 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 sehr gut. Ich mag es total. Du hast interessante Storystränge, teilweise auch Rückblenden, so ein bisschen, wo man so ein bisschen was erfährt über, wie hat sich diese Gesellschaft eigentlich so auch so ein bisschen angepasst nach dieser nahezu Apokalypse irgendwie, ne? Also was wurde dann gehandelt? Dann wird dann teilweise mit irgendwelchen alten Technologien gehandelt, wenn irgendwie eine seltene CD gefunden wurde oder so. Da wurde die teuer verkauft oder zur Unterhaltung haben die dann teilweise mit so Go-Kart-Rennen veranstaltet und so. Und das, ja, man kommt, man, es wird so ein ganzes Worldbuilding irgendwie betrieben und das ist, nimmt einen total schön mit auf die Reise. Und ja, das, es ist ein, ich glaube, das ist tatsächlich so mein Favorite Anime von dieser Season. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Okay.
Ja, den hat mir Kollege Alvin auch schon empfohlen. Mhm. Ich habe den tatsächlich in meiner Playlist, aber noch nicht geguckt. Hier nochmal die kleine Information für Leute, die jetzt auf Disney Plus den Anime suchen. Ihr findet den nicht unter Heavenly Delusion auf Disney Plus. Ihr findet den unter den japanischen Titel Tengoku Taimakyo. Das ist das Problem mit Disney Plus, weil wenn ihr den jetzt sucht, ihr findet den nicht mit unter dem deutschen Titel oder dem englischen Titel. Deswegen sucht den gerne unter dem japanischen Originaltitel. Und ich habe gerade herausgefunden, wer das den Anime umgesetzt hat, und dann wirst du dich nicht überrascht. Du wirst nicht überrascht sein, warum der Anime so gut aussieht. Das ist Production IG. Das sind die Leute, die unter anderem auch Ghost in the Shell gemacht haben und auch Attack on Titan, die ersten paar Staffeln.
Okay. Ja, das ergibt Sinn.
Ja.
Ja, der ist eine ganz, ganz, ganz dringende Empfehlung, weil es hat so richtig gute, also so Mystery-Vibes, sehr viel. Es gibt aber auch sehr schockierende Szenen. Also, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber es gab halt eine Szene, wo eine Frau auf sehr üble Art und Weise von ihrem eigenen Sohn zerhackt wurde.
Bitte.
Ja, und ja, es ist also ja, es ist sehr spannend. Es hat viel, hat Mystery, es hat so ein bisschen Slice of Life, aber nicht so super happy, sondern eher Last of Us mäßig. Mhm. Und lohnt sich definitiv. Würde ich auf jeden Fall reinschauen.
Abgeschlossen oder läuft noch?
Das läuft noch. Das ist jetzt, läuft in der Season. Ich glaube, es sind 5 oder 6 Folgen.
Sechs Folgen sehe ich gerade. Ich dachte, 6, ja, okay. Gut. Aber ich dachte, es wären nur 6 Folgen, deswegen habe ich da lieber nochmal gefragt. Nicht, dass es dann irgendwie 12 oder 24 sein werden. Und kommen wir wahrscheinlich wöchentlich.
Genau, das kommt wöchentlich, und ich weiß nicht genau, ob die, also ich weiß nicht genau, wie viele Vorlagen es manga-technisch gibt oder nicht.
Mhm.
Nee, erscheint noch. Seit 2018 wird die gezeichnet wohl. Ja. Also ich vermute, die wird noch eine Weile gehen. Also es gibt auch so viel, also ich glaube, das werden die nicht in einer Season abschließen können, und ich hoffe nicht, dass sie es wie bei Promised Neverland machen. Okay, zweite Season einmal auf Fast Forward.
Ich glaube, sowas werden die nie wieder machen. Die Frage ist halt auch noch, wird da eine zweite Staffel überhaupt kommen? Wurde es schon angekündigt? Und wie viele Folgen wird jetzt die aktuelle Staffel haben? Weil 8 Manga-Ausgaben reichen für 10, 12 Folgen.
Ja. Also
gibt es ein großes Ziel, was sie jetzt eigentlich suchen? Oder ist es halt einfach nur, ist es das Überleben von den Kindern, von den Jugendlichen?
Also im Prinzip, ja, sie müssen quasi irgendwie diesen Heaven finden. Und ich glaube, also was so ein bisschen sich logischerweise irgendwie auch aus diesen 2 Story-Strängen ergibt, ist, dass die in diesem Waisenhaus, dass das der Heaven ist, nach dem sie eigentlich suchen.
Mhm.
Weil die Kinder da auch irgendwie besondere Fähigkeiten, aber auch Krankheiten haben und so ein bisschen regelmäßig wegsterben. Oder ein bisschen wahnsinnig werden.
Okay.
Und genau, also das kriegt man, also diese ganzen Sachen aufzuklären und das zusammenzuführen und so weiter, das kriegt man nicht in einer Staffel. Und das, ich würde sagen, mindestens 2 bis 3. Und ich glaube, das übergreifende Ziel ist halt, dass sie im Prinzip alle Monster vernichten und wieder die Gesellschaft aufbauen. So ein bisschen wie in The Last of Us tatsächlich.
Mhm. Interessant. Japanisches Last of Us, japanisches Suicide Squad.
Ja, ja.
Was wir in dieser Season alles haben, ne?
Ja, es ist viel. Okay, es sind 13 Episoden wohl übrigens.
13 Episoden, okay, cool.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz dringende Empfehlung von mir. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der 52. Folge. Wir sind ja auch hier 70 Minuten schon am Quatschen.
Ah ja, okay. Na gut, wir haben ja auch einen Monat geskippt. Deswegen finde ich es, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung, dass wir alles, was wir geguckt haben, jetzt noch ein bisschen nachholen.
Ja.
Okay, jetzt große Empfehlung. Was würdest du jetzt eigentlich eher schauen? Hell's Paradise oder Heavenly Delusion?
Also, ich würde eher Heavenly Delusion gucken, aber Hell's Paradise auf jeden Fall auf Nummer 2. Das sind die beiden, die ich empfehlen würde. Und wenn du irgendwann mal Langeweile hast, guck dir noch Licorice Recoil an. Aber aktuell würde ich auf jeden Fall Heavenly Delusion 1 und auf Platz 2 Hell's Paradise sehen.
Okay. Gut, das werde ich mir dann so merken fürs nächste Mal.
Gibt's schon noch irgendwas? Ja? Gibt's noch irgendwas, was du noch ansonsten gucken willst, was noch auf deiner Liste hast quasi?
Das hätte ich dich gerade fragen wollen, aber ich gucke natürlich erstmal Demon Slayer weiter, weil das ist jetzt der Anime, den ich jede Woche verfolge. Mashle ist für mich so schön für zwischendurch. Mhm. Aber ich glaube, dann schaue ich da ja mein Heavenly Delusion mal rein und ich weiß gerade gar nicht, was kommt denn jetzt eigentlich noch alles? Ist da irgendwas Großartiges noch angekündigt für diesen Monat?
Ja, also Dr. Stone läuft ja noch die nächste Staffel.
Okay, da das bin ich Deutsch-Purist, da finde ich die deutsche Synchro sehr hervorragend und hatte zum Beispiel auch die zweite Staffel komplett auf Deutsch gesehen.
Das werde ich mir noch zu Gemüte führen. Es gibt noch einige tatsächlich. My Home Hero wollte ich mal reingucken, der soll, glaube ich, auch ganz gut sein.
My Home Hero Academia?
Nein, My Home Hero, genau. Geht irgendwie um so einen Typi, der irgendwie dessen Tochter ist irgendwie getötet worden und der versucht jetzt so ein bisschen irgendwie Gutes zu tun. Also ich weiß nicht genau. Ich habe mir noch nicht so richtig reingelesen.
Okay.
Und Café Liebe, das steht oder hat auch den Titel Yuri is my job.
Es ist so, also die einen haben Mord ist ihr Hobby, aber ey, Yuri is my job. Oh, why not?
Bin ich dabei. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch sehen. Mal gucken.
Und Oshinoko, ne?
Oshinoko, das wollte ich auch auf jeden Fall noch angucken. Ansonsten gucke ich gerade noch, wenn dann sage, die zweite Staffel zu Ende, aber die.
Du meinst Farming Simulator, so wie ich von vielen Ecken gehört habe.
Ja, es ist so ein bisschen wie so Attack on Titan, die dritte Staffel, aber das ist halt das Problem. Du hast ja bei Attack on Titan dritte Staffel und so werden so viele Storystränge irgendwie aufgeklärt, es werden so viele Hints gegeben und so. Mhm. Und das fehlt halt bei Vinland Saga einfach. Du hast einfach nur Farming-Leben oder Sklavenleben auf einer Farm und das ist halt. Ja, weiß ich nicht. Ja, die können halt, also es sind halt schon irgendwie tragische Geschichten und so. Aber es lässt sich halt nicht so gut, ich weiß nicht, die Erzählweise, es ist zu slow. Es tut mir leid, aber das hätte man besser machen können.
Ich warte ab, bis dann die komplette Staffel raus ist und dann schaue ich es mir an, weil irgendwie ist das gerade. Ich höre überall nur Enttäuschung raus und ich denke mir, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn du das Ding am Stück siehst, aber wenn du jede Woche auf die neueste Folge drauf hinfieberst und einfach nur das Landleben siehst, dann na gut.
Ja, es ist halt, ich glaube, in der Season ist halt ganz viel, wird halt viel Character Development machen. Also wir hatten ja ihn als Assassinen quasi aufwachsen sehen und er verwandelt sich langsam eher so in charakterlich in seinen Vater, so dass er irgendwie eine Art des Kriegerseins versucht zu finden, die ohne Töten auskommt, mehr oder weniger. Mhm. Und da, ja, ist hauptsächlich Character Development während Feldarbeit.
Ja.
Ja. Ja, ist halt nicht so, ist nicht so spannend zum Zugucken. Man kann es einfach sagen.
Es wird schon. Ich glaube, ich gebe da nicht auf. Ich fand, wie gesagt, ich fand Thorfinn gegen Ende ein bisschen anstrengend. Mhm. Und wenn Thorfinn jetzt gar nicht da wird und durch das Landleben ersetzt wird, mal schauen. Also, ich schaue da nochmal rein, sobald die komplette Staffel draußen ist. Aber also, das ist im Moment leider viel zu viel. Also, gerade wir als Anime-Fans und gerne Anime schauen, es gibt immer was Neues und man kann halt einfach nicht alles schauen.
Das ist richtig. Und dann muss man halt so ein bisschen Prioritäten setzen und gucken, okay.
Ja.
Das schaut man. Das stimmt. Aber, ja. Das heißt, meine Priorität ist auf jeden Fall Heavenly Delusion bzw. Tengoku Daimakyu. Ja. Und da fiebere ich jede Woche drauf hin.
Aber ich sehe hier gerade einen Titel auf Crunchyroll, der spricht dich doch bestimmt an. Summon to another world for a second time.
Ja.
Oder? Oder?
Ja. Ich hab ich auch schon gesehen. Und ich habe auch mit Chiara schon eine Folge. I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too.
Okay.
Ich kann's nicht.
Aber du bist Isekai, Julina.
Ich weiß.
Und jetzt ist Second Time.
Ja, Second Time. Oh, das ist ja, ja, ist, ach, ich weiß auch nicht. Es ist halt, die werden halt immer unkreativer. So geht das. Wir haben schon alles. Warte mal, was noch?
Ich möchte
ein zweites Magie.
Nee, ich möchte jetzt ein Isekai haben.
Ja.
Und zwar wirst du wiedergeboren als der Truck der Leute Isekait.
Oh,
und er kriegt dann den Auftrag von, was weiß ich, von Optimus Prime, den Obertruck, der dann einfach sagt, wen er überfahren muss. Und dann hinterfragt er das alles und denkt dann darüber nach, oh mein Gott, ich überfahre hier eine Person nach der anderen, schicke sie in eine andere Welt. Ist das richtig, was ich mache?
Ja.
Irgendwie oder sowas.
Ja, und was wird aus den Leuten? Sind die vielleicht in der anderen Welt vielleicht sogar glücklicher oder nicht? Oder
die sind wirklich tot.
Oder die sind wirklich tot. Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht, aber. Aber das war ja was anderes. Wiedergeboren als Isekai Truck.
Ja. Truck-Kun. Na gut. Aber ihr habt festgestellt, es gibt extrem viel Gutes zu sehen, diese Season. Das Angebot ist reichlich da. Natürlich irgendwie bei Crunchyroll, aber auch bei Disney Plus hat jetzt immer mal wieder so ein paar gute Anime dabei. Wir hatten ja Tokyo Revenger auch auf Disney Plus und jetzt Tengoku Daimakyu.
Mhm. Bleach nicht zu vergessen.
Bleach nicht zu vergessen für die Bleach-Fans. Mhm. Und genau, das war's mit der 52. Folge Nani. Ihr hört wieder von uns Anfang Juni und was Juni auch noch ist die
Dokumi.
Yes. Und da werdet ihr uns aller Wahrscheinlichkeit nach auch antreffen können. Das heißt, wenn ihr auf der Dokumi seid und ihr seht uns irgendwo rumlaufen, sagt gerne Hallo.
Haut uns an.
Und sprecht uns an und wir beißen nicht. Beißen wir nicht.
Wir sind offen für eine kleine kurze Unterhaltung. Das ist alles kein Problem.
Genau.
Deswegen. Freut euch drauf, die Anime-Season ist gut und die Events, die kommen jetzt auch wieder. Wir waren zwar nicht auf der Leipziger Buchmesse, aber Dokumi sieht schon mal gut aus.
Ja, definitiv. Also, macht's gut, viel Spaß mit den Anime-Empfehlungen aus dieser Folge und oder was auch immer ihr gerade guckt. Und bis in den Juni.
Tschüss.